Gemeinde im Wandel haben wir gerade erlebt beim lieben René. Das war auch ein Wandel seiner Aufgaben. Eigentlich hat er noch andere Aufgaben, aber heute hat er selber gesagt, war er mal wieder in der Moderation. Vielen Dank, du hast es super gemacht für deine Frau und du machst es noch super. Toll, dass du uns an der Stelle unterstützt und dienst. Mit was befasst sich unsere Gemeinde und im großen Rahmen die ganze Kirche, ihr kennt es, denn noch? Eine Antwort, klar, mit Gott, mit dem Glauben, mit Gebet und so weiter und so weiter. Wenn ich mir jetzt eine Antwort von Jesus hier anschaue, dann wird die Antwort ein wenig anders und ein klein wenig persönlicher. Er wird wahrscheinlich sagen, wir befassen uns mit Persönlichkeitsentwicklung. Rede ich laut genug für all die, die so ein bisschen nicht mehr so ganz meinen Schallwellen empfangen können? Gut, super. Also mit Persönlichkeitsentwicklung. Nicht das Kommen und Gehen der Mitglieder, der Kirchgänger, der Gäste macht Gemeinde oder macht eine Kirche aus. Schön, dass ihr an der Stelle heute alle da seid. Es ist ein tolles Bild, habe ich nicht immer. Ich genieße es und ich nehme es noch eine ganze Weile mit. Sondern es ist der Wandel und die Verwandlung von Personen. Nicht missverstehen, das haben wir an Fasnacht einmal richtig auch mit Kostüme. Dann sind wir auch mal eine ganz andere Persönlichkeit, da schlüpfen wir mal rein. Sondern ich meine an der Stelle eine ganz andere Verwandlung. Der Wandel und die Verwandlung einer Person ohne Beziehung zu und mit Gott hin und seiner Persönlichkeit zu einer Persönlichkeit, die eine Beziehung zu diesem Gott, zu Jesus kriegt und in einer innigen Beziehung anfängt zu leben, die ständig inniger wird. Eine Beziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Was eine Person auszeichnet, die sich entwickeln will, ist unter anderem ein erfolgreicher Umgang mit dem Wandel. Goethe hat es mal so formuliert, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Ja, ihr müsst alle selber entscheiden, ob der gute Goethe da recht hat oder nicht. Was klassische Lyrik mit der dringenden Forderung nach Changement, Flexibilität und Effizienz zu tun hat, das ist die Frage. Goethe beschreibt nichts anderes als das, was uns heute mehr denn je täglich abverlangt wird. Wenn wir unseren geistig-seelischen und damit auch unseren materiellen Umsatz steigern wollen, müssen wir uns dem Wandel stellen und das Loslassen lernen. Das Loslassen von alten Überzeugungen, von eingefahrenen Verhaltensweisen, also von jenen überkommenen Lösungen, die Probleme von heute zumeist schon mal verursacht haben. Ärzte, sind welche unter uns? Gut, kann ich weiterreden. Vor allem die Internisten hätten bei weitem nicht so viel zu tun, wenn die Menschen sich die Gesetzmäßigkeiten des Lebens bewusster machen würden, sie festhielten und in dem Bewusstsein handelten, dass zum Leben nun einmal das Kommen und Gehen gehört. Salomo, ihr kennt ihn vom Hören und Sagen, vielleicht habt ihr auch schon mal von ihm gelesen, der sagt im Prediger 3,1, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Ja, ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Zeit der Stadtmission abgelaufen ist. Ich hoffe, da ist noch lange Luft nach oben. Und ich hoffe, dass diese Gemeinde das erlebt, dass Jesus wiederkommt. Das ist dann die Stunde, auf die es ankommt. Ja, selbst unser Klima, haben wir festgestellt, unterliegt diesem Grundsatz. Wandel. Aber wir Menschen kleben eben an dem Gewohnten fest, und wenn es die Straße ist, weil es uns so vertraut ist. Und dazu ist das Gewohnte weniger anstrengend. Das Gewohnte geht automatisch. Habt ihr schon mal beim Gehen darüber gedacht, einen Schritt nach dem anderen zu machen? Nö. Vor vielen, vielen Jahren, als ihr angefangen habt, gehen zu lernen, habt ihr euch sehr viel Gedanken gemacht. Euer Gehirn war enorm beansprucht damit, Gleichgewicht aufzubauen, die verschiedenen Körperteile in die richtige Position zu tun, hinfallen und dann wieder aufstehen, hinfallen und wieder aufstehen und dabei nicht müde werden. Das habt ihr alle so lange gemacht, bis ihr es konntet. Heute denkt ihr noch nicht mehr drüber nach, oder? Wer von euch fährt Fahrrad? Ihr habt das Fahrradfahren gelernt. In ähnlicher Weise. Ihr setzt euch drauf, fahrt ein Stückchen hin, fallt wieder hin und so weiter und so weiter. Autofahren? Nee, bitte nicht genauso machen. Da haben wir schöne Fahrlehrer für und gute. Zwei Sachen verteidigt der Mensch bis aufs Blut. Seine Überzeugungen und seine Gewohnheiten, und die sind nicht verhandelbar. Seit die Erde besteht, ändert sich ihr Aussehen erheblich und daran wird sich nichts ändern. Wir sollten weniger wehklagen, dass der Sommer jetzt vorbei ist, er zuckt ja noch, aber der Winter zuckt auch schon, aber in die andere Richtung. Man weiß also nicht, was man anziehen soll. Morgens den Pelz und mittags die Badehose. Dass die Bäume jetzt langsam wieder schön bunt werden, haben wir uns daran gewöhnt. Sie werden aber auch wieder kahl. Blumen sehen wir jetzt weniger, die haben mal geblüht. Und das alles geschieht, damit auch im nächsten Jahr Bäume wieder ausschlagen, Blumen wieder blühen und der Frühling den Winter wieder ablöst. Und dieser Wandel ist es gerade, der das Leben intensiv und lebenswert macht. Und bunt. Wandel ist ein Synonym also für Leben. Wer grundsätzlich diese Gesetzmäßigkeiten des Lebens und auch das Unvorhersagbare bejaht, der schützt sich vor einer trüben Grundstimmung. Zufriedenheit ist demnach eine bewusste Entscheidung. Jens Korsen, ein ganz bekannter und renommierter Psychologe und Coach, schreibt in seinem Buch Selbstentwickler Folgendes. Sie, also die Zufriedenheit, wird letztlich nicht durch Wunscherfüllung erreicht, sondern sie ist eine geistige Haltung, die seelischen Frieden schafft. Und da soll es bei uns doch eigentlich auch schon ein bisschen anfangen zu klingeln. Eine geistliche Haltung. Mit was haben wir es zu tun? Mit geistlicher Haltung. Was wünschen wir uns? Seelischen Frieden, oder? Ja. Zufriedenheit hat David, der König Israels, erlangt. Denn er schreibt, passend zu unserem Geburtstag heute, mehr als 138 Psalmen. Also habe ich nachgeguckt, was schreibt er dann zum 138. Ich meine, er passt, aber ihr könnt es ja auch selber mal entscheiden. Hört mal hin. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich preise dich mit meinem Lied. Dich und nicht die anderen Götter. Ich werfe mich nieder vor deinem Heiligtum, um dir zu danken, Herr, für deine Güte und deine Treue. Du hast dein Versprechen erfüllt. Ja, du hast noch viel mehr getan, als wir von dir erwartet hatten. Du hast mich erhört, als ich zu dir schrie. Du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen. Herr, alle Herrscher der Erde sollen dich preisen, denn sie haben deine Zusagen gehört. Sie sollen dein Tun besingen und sagen, gewaltig ist die Macht des Herrn. Er thront dort in höchster Höhe und trotzdem sieht er die Niedrigen und kümmert sich um sie. Wenn ich mitten durch Gefahren gehen muss, erhältst du mich am Leben. Du nimmst mich in Schutz vor der Wut meiner Feinde. Deine mächtige Hand wird mir helfen. Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Mal Hand aufs Herz. Können wir da nicht als Gemeinde mit einstimmen? Oder? Können wir nicht auch sagen, Herr, danke für all das, was du für uns schon getan hast und für all diejenigen, die schon hier waren und gegangen sind? Können wir nicht auch sagen, ich preise dich mit meinem Lied? Haben wir ja gerade eben gemacht. Es kommen noch ein paar. Und vor allen Dingen, Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Und damit sind wir auch wieder bei der Gemeinde. Er hat sie angefangen und er darf sie auch zur Vollendung führen. Ob wir das miterleben, spielt keine Rolle. Dass es irgendwann eine Generation gibt und Menschen, die sich hier in der Stadtmission versammeln, die das erleben, Daraufhin können wir heute schon mitwirken, mitgestalten. Jeder Einzelne von euch und all die, die noch dazukommen, dass Jesus nicht hierher kommt und sagt, ferme la porte, keiner da, was ist los, wo seid ihr? Sondern dass er genauso einen vollen Saal sieht und kriegt, wie er jetzt und heute hier ist. Das wäre doch mal eine Feier, oder? Diese in Versform gebrachte Lebenserfahrung ist auch unsere Erfahrung in 138 Jahren Stadtmission. Und darum steht der Dank an Gott auch an erster Stelle, auch am heutigen Tag. Und seit den ersten Gründungstagen hat sich alles verändert. Die Menschen in der Gemeinde, die Pastoren, sie kamen und gingen. Das Haus ist nicht mehr das von der Anfangszeit. Wir haben jetzt hier ein sehr schönes neues Haus. Und durch diesen Wandel lebt diese Gemeinde. Und im steten Wandel hat sie bis jetzt auch überlebt. Und sie wird auch weiterhin überleben. Denn das ist ihre Stärke. Und das wird sich auch in der Zukunft fortsetzen. Im März gibt es wieder einen Wandel in der Leitung. Viele Jugendliche wandeln jetzt zu ihrem Ausbildungsplatz hin. Andere kommen hoffentlich. Vor kurzem haben wir Yannick Goseberg als Jugendpastor dazu gewonnen. Da beginnt unsere Zukunft von Neuem. Und wir wünschen euch Gottes Segen dazu. Viele ältere Gemeindemitglieder sind heute nicht persönlich hier. Sie sitzen zu Hause. Ich hatte gedacht, wir können es übertragen. Aber sie sind in Gedanken bei uns. Wenn wir also über die Stadtmission Ludwigshafen reden, dann sehen wir nur einen Teil des Ganzen. Und da stellt sich uns die Frage, und wozu das Ganze? Wozu Stadtmission Ludwigshafen? Braucht die Stadt diese Gemeinde oder ist das Kunst oder kann das weg? Nun sagte ich ja zu Beginn, dass wir uns mit der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen befassen. Die Schulen sollten das tun. Religionen, Philosophen, Ideologen tun es. Politiker, es ist ein zu heißes Eisen geworden. Und in vielen Familien stellt das schon eine Überforderung dar. Von allen, ich nenne sie mal nicht böse nehmen, Haustieren, die man so haben kann, ist der Umgang mit dem Menschen der anspruchsvollste. Habt ihr auch ein Haustier zu Hause? Ja. Und wer den beherrscht, der spielt bei der Persönlichkeitsentwicklung in der Königsklasse. Und wir alle können lernen, mit Menschen in gesunder, in wohlwollender und in fördernder Weise umzugehen. Und ich denke, wir haben diesbezüglich auch noch nicht ausgelernt. Also ich auf jeden Fall nicht. Und ich sehe euch als meine Coaches an, als meine Trainer, Tag für Tag neu. Der Mann, der diesen Psalm hier geschrieben hat, der dieses Gebet verfasst hat, war seinerzeit ein Meister in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Den müsst ihr mal lesen in der Bibel, Samuel, die ganze Lebensgeschichte von dem. Und er gelangt dabei nicht nur in die Königsklasse der Selbstentwickler, er war ein realer König. Man kann sagen, ein König der Sanftmut. Ja, ich sehe schon wieder die Fragen auf der Stirn. Sanftmut, König, David, der so viel mit dem Schwert darum gefuchtelt hat? Kann doch nicht sein. Doch, lest's mal. Hat er nicht an einer Stelle gesagt, als er gelästert wurde und verlacht wurde, lass ihn. Gott redet durch ihn. Hat er nicht gewartet, bis Gott eine Entscheidung getroffen hat, ob Saul jetzt weiterhin König bleibt oder nicht? Oder lest es mal die ganze Geschichte. Dann merken wir, es war tatsächlich ein König der Sanftmut und sein Sohn Salomo wurde ein König der Weisheit. Und ein späterer Nachfahre dieser Königsfamilie wurde Josef, der Mann der Maria und weltlicher Vater von Jesus von Nazareth. Und dieser König, dieser wurde König aller Könige, Jesus von Nazareth. Es wurden viele als König oder als Königin geboren, auch heute noch, also durch Abstammung. Aber macht das einen von denen schon zum König oder zur Königin? Das wussten auch schon damals die Königshäuser. Und deshalb gaben sie ihren Kindern in Obhut von Persönlichkeitsentwicklern. Odysseus, kennt ihr noch? Der mit seinen 12 Echsen und dem langen, dicken, fetten Bogen? Ja, kennen wir. Der hatte einen Sohn, Telemachos. Die gab er in die Hand von Mentor. Seitdem heißen die Leute Mentoren. Man kann auch sagen Väter oder väterlicher Freund. Auch David hatte einen väterlichen Freund, Samuel, ein Prophet und Mann Gottes. Jesus Christus ist unser Mentor, unser väterlicher Freund. Und sein Angebot an alle Menschen können wir nachlesen, Matthäus 11, 29. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen, was ist er? Jawohl. So werdet ihr was? Und jetzt kommt es, Freunde. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was habe ich am Anfang über Ruhe und Frieden gesagt? Wo werden wir Ruhe und Frieden für unsere Seelen finden? In der Begleitung unseres Mentors, unseres väterlichen Freundes, Jesus Christus, und in seiner Schulung. Und deswegen heißen wir, was? Nachfolger, Matetes, Schüler. Und deswegen ist es hier eine Schule für den Dienst des Herrn. Was also will er an unserer Persönlichkeit entwickeln? Was will er an uns verändern? Ganz einfache Sache. Das, was schon David und was Salomo auszeichnete. Sanftmut und Weisheit. Sanftmut, Freunde, ist der Zwilling der Demut. Zumindest was die griechische Sprache angeht. Wenn ihr das mal nachschlagt, gibt es zwei Worte für Demut. Und das eine ist die Sanftmut. Sanftmut meint Milde, Nachsicht. Also einen milden Umgang, einen nachsichtigen Umgang mit den Brüdern. Und Demut meint unten drunter, den Weg unten drunter. Das heißt, sich unter andere drunter stellen können. Und wer das erlangt, der braucht auf jeden Fall Geduld. Die habt ihr, ihr hört schon eine ganze Weile mir zu. Obwohl ihr wisst, dass draußen schon der Wurstkessel brodelt. Auch ein Übungsfeld. Und wofür brauchen wir diese Eigenschaften? Damit wir den komplexesten und empfindsamsten und mit dem gefährlichsten Haustier in gesunder Weise umgehen können, mit uns selbst. Ich brauche das alles nicht für meine Hunde oder für meine Katz. Wenn der Hund entpariert, fliegt er raus. Wenn die Katz anfängt zu beißen, kommt sie ins Körbchen, fertig ab. Das mache ich mit meiner Frau mit Sicherheit nicht. Und von all dem konnte schon der König David ein Lied singen. Er hatte alle Familientragödien, die man sich nur vorstellen kann, erlebt und durchstanden als Vater. Und dennoch ist er nicht daran zerbrochen oder hartherzig geworden, sondern er wurde sanft in seinem Wesen. Und sein Geheimnis lag in der Verbundenheit zu dem Vater aller Väter, zu Jahwe, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dem wahren Vater von unserem Herrn Jesus Christus. Und mit diesem Psalm, und damit komme ich jetzt in die Zielgerade, gibt David uns drei Übungen an die Hand. Ja, heißt ja Lernen durch Übung. Ne? Fahrradfahren, Übung. Sanft werden, Übung. Die erste Übung für eine andere Persönlichkeit, die sich entwickeln will, ist das Danken und das Loben unseres Gottes. Das machen wir jede Woche. Gottesdienst, Hauskreise und es gibt viele andere Möglichkeiten. Könnt ihr auch privat zu Hause machen. Können wir auch gleich hier noch zusammen machen. Zum Beispiel, ich danke dir von ganzem Herzen, ich preise dich mit meinem Lied, dich und nicht die anderen Götter. Haben wir ja sowieso keine. Die zweite Übung ist eine für zu Hause, denn sie braucht etwas mehr Zeit. Er hat es schon gesagt, der liebe René, er hätte gerne 2 Stunden Zeit gehabt, ich habe auch keine 2 Stunden, aber ihr habt zu Hause noch den ganzen Nachmittag. Angebot, nehmt doch mal diesen Psalm 138 zu Hause nochmal vor. Lest ihn mehrfach und denkt mal über die Gründe nach, die den König dazu veranlasst haben, zu danken, zu loben und sogar vor Gott niederzufallen. Jetzt wissen wir, was Demut ist, wenn ein König, der Höchste im Land, vor Gott die Knie beugen kann und dabei nicht Gymnastik treibt. Und die dritte Übung, schwierigste, deshalb auch zum Schluss, ist der Praxisteil im Alltag. Und über den müssen wir nicht mehr viel reden, sondern einfach mal versuchen, auch wieder Fahrrad fahren oder laufen, einfach mal ausprobieren. Einfach mal versuchen, milde zu sein, mal mit sich selber oder mit dem anderen und zu sagen, okay, ich reg mich jetzt mal nett auf. nachsichtig zu sein und sagen, okay, es kommt vor, ich weiß, es kommt öfters vor, aber heute darf es vorkommen. Egal, was es ist, was euch stört. Sanftmut meint nachsichtig sein, milde mit dem anderen umgehen, wenn ich mich über ihn beginne zu ärgern. Merkt ihr, was das Thema ist? Nicht der andere ärgert mich. Nicht sein Verhalten ärgert mich. Ich ärgere mich darüber. Also muss ich mal anfangen, in mir zu gucken, warum ärgere ich mich denn? Und das Zweite, kann ich es auch anders? Ja, weil wenn ich mich ärgere, kann ich auch aufhören, mich zu ärgern, oder? Der andere kann mich nicht stoppen, aber ich kann mich stoppen. Das ist die Übung für die Praxis. Amen.